Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
Zu unseren Hauptthemen oder unserem Hauptthema eHealth in anderen Ländern. Und ich würde sagen, du fängst an mit der Schweiz, Christian.
Das kann ich machen, oder? Genau. Ich habe gesagt, ein Schweizer Begriff, vielleicht zwei, werde ich maximal mit einfließen lassen. Mit der Schweiz, ich habe relativ viel mit der Schweiz zu tun, jetzt nicht nur, weil es natürlich hier das Nachbarland ist. Also es sind ja, glaube ich, die FH ist, glaube ich, Luftlinie nur so 1,5 Kilometer oder 2 von der Schweizer Grenze entfernt. Auch sonst ist das durchaus ein interessantes Gesundheitssystem dort. Und dieses Gesundheitssystem ist eigentlich, ja, wie die ganze Schweiz, sehr föderalistisch geprägt. Im Gesundheitssystem teilen sich die Zuständigkeiten auch auf zwischen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden. Es gibt also eine verpflichtende, obligatorische nationale Krankenversicherung, die alle Bürger der Schweiz haben und sich in der Regel dann noch zusätzlich versichern, zum Beispiel auch über Hausarztmodelle etc. Die Kantone selbst, also das, was dann in Deutschland quasi den Bundesländern entspräche, sind hauptsächlich für die Organisation und Finanzierung von den Kliniken oder Spitälern eben zuständig. Die Gemeinden selbst, die haben eigentlich eher die Verantwortung der Spitäcks, also das ist sowas in Richtung ambulante Pflege und eher so gemeindienliche Gesundheitsdienste. Die wiederum können dann auch outgesourced werden an andere Anbieter. Das ist so ein ganz, ganz bisschen, was gibt's von staatlicher Seite für Verantwortlichkeiten in der Schweiz, weil es eben sehr föderalistisch geprägt ist. Und was die Schweiz jetzt gemacht hat, die hat das sogenannte elektronische Patientendossiergesetz, EPDG, verabschiedet. Und das regelt eigentlich, dass ab 2017 schweizweit dieses elektronische Patientendossier eingeführt werden soll. Hast du schon mal was davon gehört?
Ja, ich habe mal eine Bachelorarbeit dazu gelesen. War eine von deinen.
Mist, das hätte ich wissen müssen. Okay, dann war das eher eine rhetorische Frage. Um was geht's bei diesem elektronischen Patientendossiergesetz? Ich werde am Anfang ganz kurz was zum Zeitplan sagen, werde dann erklären, was ist das überhaupt, das EPD, werde dann kurz die Ziele nennen und dann Technisches und Rahmenbedingungen erläutern. Zeitplan ist, es wurde 2015 im Juni wurde die Einführung dieses elektronischen Patientendossiers beschlossen. 2017 tritt es in Kraft und von 2017 an haben dann die Spitäler 3 Jahre Zeit, also eine Übergangsfrist, um das umzusetzen, was dort gefordert ist. Und die Geburtshäuser und Pflegeheime haben 4 Jahre Zeit. Also Spitäler müssen ab 2020 die Sachen, die dort gefordert sind, zur Verfügung stellen. Was ist das elektronische Patientendossier? Das ist ja eine elektronisch dezentrale, bundesweit verfügbare Vorhaltung von Patientendaten. Im Gesetz selbst wird es definiert als virtuelles Dossier, über das dezentral abgelegte, behandlungsrelevante Daten aus der Krankheitsgeschichte einer Patientin oder eines Patienten, also auch hier politisch korrekt gegendert, oder ihre oder seine selbst erfassten Daten in einem Abrufverfahren in einem konkreten Behandlungsfall zugänglich gemacht werden können.
Dankeschön für die Genderfizierung.
Ja, werde ich weitergeben an die Schweizer Gesetzesgeber. Renato, wonach tönt das?
Nach unserem E-Health-Gesetz.
Ja, genau. Wonach tönt das noch? Jetzt technisch tönt es übrigens aus dem Schweizer IHE. Begriff. Genau, IHE, IHE, IHE.
Ganz genau. Auch schon mal dieses Thema.
Hatten wir auch schon mal. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Generell ist es so, dass diese Daten jetzt nicht in einer bundesweit zentralen Ablage liegen werden, sondern dass es eben verschiedene Gemeinschaften und Stammgemeinschaften gibt. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, die eben miteinander vernetzt sein müssen, sodass man dann also quasi nicht eine zentrale Ablage hat, sondern dass es viele verschiedene gibt. Auch das klingt schon sehr nach IHE. Was sind die Ziele? Das ist jetzt nicht total überraschend. Die Ziele sind ja generell bei irgendwelchen Geschichten im Gesundheitswesen mit IT-Unterstützung immer relativ austauschbar. Ich gehe deswegen relativ schnell drüber hinweg. Gesteigerte Behandlungsqualität, effizienterer Informationsfluss, mehr Sicherheit, Bewahrung vor weiter steigenden Kosten im Gesundheitswesen, schnellere Verfügbarkeit, ort- und zeitunabhängig und Patient Empowerment, also den Patienten in seinen Rechten stärken.
Hast du jetzt geschrieben, dann hast du schon mal 5, ne? Ich habe schon deine Big Five schon abgehandelt hier.
So ähnlich, genau. Also das ist jetzt nicht total überraschend, soll jetzt aber dieses despektierliche Sprechen soll jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, dass es tatsächlich eine sinnvolle Geschichte Geschichte ist. Kommen wir zum Technischen. Du hast es gerade schon richtig gemutmaßt. Die Schweizer haben es sehr richtig gemacht. Die haben gesagt, okay, da gibt's schon etwas, da gibt's einen Standard, der in anderen Ländern schon gut funktioniert. Erfinden wir das Rad nicht neu, sondern nehmen IHE. Wir nehmen das IHE-Profil XDSB, was wir ja auch schon hatten hier im Podcast, also Cross-Enterprise Document Sharing. Und darauf wird das Ganze basieren. Sehr sinnvoll, ganz großes Lob von mir dafür. Eine Anmerkung noch für die Hersteller, falls also Hersteller von Software im medizinischen Bereich hier zuhören. Ich habe schon von unterschiedlichen Herstellern gehört, dass die gesagt haben, ja Mensch, in IHE XDS wird ja auf HL7 verwiesen, das ist gar kein Problem, können wir ja jetzt schon. Da ist aber verwiesen nicht auf HL7V2, sondern auf HL7V3 und das können definitiv noch nicht alle Softwarehersteller. Also das bei der Roadmap, Produkt Roadmap im Hinterkopf behalten. Gut, dann vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen, so ein paar wichtige Parameter, die relevant sind, um zu beurteilen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Die Schweizer haben sich überlegt, dass es dort eine doppelte Freiwilligkeit gibt. Also der Patient kann sich das freiwillig überlegen, ob er mitmacht und die niedergelassenen Ärzte auch. Bei den Spitälern hatten wir schon gesagt, ist nicht freiwillig. Der Patient muss dieser Öffnung eines elektronischen Patientendossiers schriftlich zustimmen, ist also nicht automatisch dabei. Der Patient selbst hat die Datenhoheit, der kann die Daten unterteilen in so unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen wie geheime Daten, sensible Daten, allgemeine medizinische Daten, nützliche Daten wie zum Beispiel Blutgruppe, Medikamente, Organspende, demografische Daten wie zum Beispiel Telefonnummer, Name, Anschrift und so weiter und kann dann den unterschiedlichen Ärzten oder Einrichtungen Zugriff geben auf diese Klassifizierung von Daten. Sollte es Notfall sein, dann kann auf alle diese Daten zugegriffen werden. Das Ganze wird protokolliert, wie eigentlich alle Zugriffe protokolliert werden und der Patient sich das anschauen kann. Also er kann nachher nachvollziehen, wer hat warum oder wann auf was zugegriffen. Was praktisch ist, die Schweizer haben direkt mitgeregelt, was passiert, wenn unbefugte Zugriffe stattfinden. Wenn also zum Beispiel ein Arzt auf Daten zugreift, obwohl er eigentlich gar nicht im Behandlungskontext darauf zugreifen müsste, hängt ein bisschen davon ab, in welchem Kanton wir gerade sind, aber gibt es eine Strafzahlung von mindestens 10.000 Schweizer Franken. Ich habe ja schon mehrfach zwischendurch gesagt, ich finde es gut, dass das Ganze so geregelt ist. Ich finde es technisch sauber. Ich bin noch sehr gespannt, wie es nachher mit diesen Gemeinschaften und Stammgemeinschaften aussehen wird, weil da ist eben nicht so ganz klar geregelt, wie die sich bilden, sondern das ist eher offen gelassen. Da werden wir vielleicht in 2 oder 3 Jahren, wenn wir bis dahin noch den Podcast machen, nochmal drüber berichten. Renato, kurze Einschätzung von dir. Wie findest du das Schweizer elektronische Patientendossiergesetz?
Also ich finde, da haben sich die Schweizer wirklich viel vorgenommen und also sehr ambitioniert. Ich habe ja gesagt, ich habe da schon mal in einer Bachelorarbeit geschmökert. Die Krankenhäuser sind zwar jetzt dabei, sich umzustellen, aber so richtig weit sind die noch nicht. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie das in dem geplanten Zeitrahmen hinbekommen. Das hängt natürlich auch von den IT-Herstellern ab, wobei ich glaube, dass die noch nicht mal die hemmende Kraft dabei sind.
Okay, sind schon wieder relativ spät dafür, dass du noch ein ganzes Land hast. Machen wir mal weiter.
Und zwar ein viel größeres Land. Wenn du sagst, wir sind hier an der Grenze zur Schweiz, dann ist natürlich bei mir durch meine Herkunft die Grenze zu Frankreich gegeben.
Und was? Deswegen, zu Frankreich?
Ja, ich habe ja schon im 1., 2. oder 3. Podcast gesagt, dass ich aus dem Saarland komme und einige wissen noch nicht mal, dass das Saarland mittlerweile zu Deutschland gehört. Und
Siehst aber eher aus wie so ein Schwede, wie so ein klassisches Skandinavier.
Ja, man kann sich's nicht aussuchen. Und die Franzosen haben auch eine E-Health-Strategie sich gegeben, jetzt ist sehr aktuell sogar. Und sie hatten schon vorher einige Themen sich auf die Agenda gesetzt. Sie haben, wie die Deutschen auch, sich eine Gesundheitskarte zugelegt, die Carte Vital. Dann haben sie auch eine freiwillige elektronische Patientenakte, die funktioniert ähnlich wie bei uns auch in Deutschland nach dem Zwei-Schlüssel-Prinzip. Das heißt, der Arzt und der Patient müssen mit ihren jeweiligen Karten die Daten dann freischalten. Und hier auch wichtig, dass der Patient die volle Kontrolle und das volle Mitspracherecht hat, was mit seinen Daten passiert. Und dann gab es auch noch das digitale Krankenhausprogramm, wo zur Digitalisierung im Krankenhaus aufgerufen wurde, weniger Papierakten und so weiter. Und dann gab es jetzt vor kurzem die E-Health-Strategie 2020. Hier gehen sie definitiv weiter als Deutschland. Hier gibt es so Sachen wie Big Data, Also die Analyse von Diagnosen und Behandlungen, dass man diese Daten, die sich ansammeln, dass man die nutzt, um Diagnose und Therapie zu verbessern. Es werden E-Health-Projekte ausgeschrieben als solche. Und was ich ganz spannend finde, sind die Living Labs. Das gibt's natürlich auch in anderen Situationen. Hier wird's dann von der E-Health-Strategie sogar vorgesehen. Living Labs bedeutet, dass sich Patienten, Forscher und Kliniken zusammenschließen. Und wenn wir hier von Patienten reden, dann eben nicht nur die, die im Krankenhaus sind, sondern hier erklären sich Patienten, die auch zu Hause wohnen, erklären sich freiwillig bereit, an solchen Labs, also Laboren, sowas wie Studien teilzunehmen. Das ist dann nicht mehr dieser strenge Rahmen, wir haben im Krankenhaus eine Rekrutierung von Patienten, sondern das ist ein offener Rahmen, wo jeder dran teilnehmen kann. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, wenn man neue Methoden, neue Strategien, neue Techniken ausprobiert. Dann ein weiterer Punkt in der Strategie sind die Vereinfachung von Behördengängen im Gesundheitswesen. Und dann noch, das ist ja mittlerweile auch Standard in den Strategien, dass die IT-Sicherheit verbessert wird, dass ein starker Fokus auf diesen Punkt gelegt wird.
Ja. C'est bon, merci beaucoup.